Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers, heute mit einer echten Premiere. Das Gespräch fand nämlich im Rahmen eines Live-Podcasts statt. Das heißt, wir haben mit und vor Publikum aufgenommen. Wer ist wir? Das bin logischerweise ich als Host und mein Gast Manuel Kalenderian von Kia Deutschland. Manuel ist dort als Assistant Manager für das digitale Marketing mitverantwortlich und hat ganz viel zu erzählen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, bewegt sich gerade sehr viel in der Automobilbranche, leider nicht sehr viel Positives, aber da wollen wir natürlich einmal darauf eingehen, bevor wir dann richtig ins Marketing einsteigen und die Marketingstrategien von Kia besprechen. Das heißt, wie Kia ganz genau Produkte online vermarktet, wie Kia auch Kampagnen testet, wie geht Kia mit dem Thema Cookie-less und Consent um und vieles mehr. Von daher starten wir rein in den ersten aufgezeichneten Live-Podcast der Marketing Pioneers. Viel Spaß dabei.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers, heute mit einer Premiere, zumindest für mich und für den Podcast. Wir nehmen nämlich gerade einen Live-Podcast vor Publikum auf. Ich bin gerade im wunderschönen Sporthaus Schuster auf einer Dachterrasse bzw. Meetingraum mit angeschlossener Dachterrasse und habe neben mir den Manuel von Kia. Und wir werden heute so ein bisschen über die deutsche Automobilbranche und natürlich Kia sprechen, welche Herausforderungen da Kia gerade hat, wie sie natürlich ihr Marketing gestalten. Bevor wir loslegen, Manuel, erstmal schön, dass du dabei bist. Stell dich doch netterweise einmal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und natürlich dem Publikum heute vor. Wer bist du und was magst du?
Vielen Dank für die Einladung, Daniel, und auch an Monique und die ganzen Kollegen, dass ich hier so gut empfangen wurde. Ist auch mein erster Live-Podcast, muss ich sagen. Gute Erfahrung. Ich heiße Manuel Kalenderian. Ich bin jetzt seit, ich glaube, schon fast 15 Jahren in der Automobilbranche. Bin da so ein bisschen reingestolpert, muss ich sagen, über die Agentur. Wir hatten dann ich habe mir das nicht so ausgesucht, sondern es kam quasi zu mir und bin dann aber ziemlich schnell von der Agentur auf die Kundenseite gewechselt und bin jetzt seit ein bisschen über 2 Jahren bei Kia Deutschland, bin da im digitalen Marketing, eigentlich meine Bezeichnung System Manager Digital Platforms und digitale Plattformen, klar, natürlich wichtig für jeden, jede Firma, für jeden Automobilhersteller sowieso, aber es ist ein bisschen mehr als das. Wir haben zum Glück auch die Chance, nicht nur die Plattformen zu bespielen, sondern wir kümmern uns auch um die ganzen digitalen Kampagnen. Und vor allem um den Inhalt der digitalen Kampagne. Und natürlich auch um die Kanäle, um die Aussteuerung. Also ein weites Feld, auch ein sehr spannendes Feld. Und gut, die Automobilbranche ist halt wirklich eine sehr spannende Branche. Ich habe mich immer gefreut, bin mich immer gefragt, so, was machst du denn so? Ja, Marketing, okay, was vermarktest du denn? Und mir hat immer gefallen, dass man so ein greifbares Produkt hat. Ne? Also kann natürlich alles vermarkten und alles hat auch seine interessanten Aspekte, aber ein Auto ist halt ein Auto. Hat auch jeder eine Meinung zu. Autowerbung kennt auch jeder, positiv oder negativ. Und es ist halt sehr spannend. Ja. Und gerade jetzt im Moment, wo die Branche sich in einer wirklich extremen Transformation befindet, ist es extrem spannend.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir werden gleich nochmal ein bisschen über eure Abteilungsstruktur sprechen. Das finde ich immer ganz interessant zu sehen, wie Unternehmen auch aufgestellt sind im Marketing. Welche Abteilungen gibt es da? So Branding, Performance, Kreation und so weiter. Bevor wir das tun, du hast ja jetzt schon eine kleine Überleitung geschaffen, die ganz gut ist zur Situation. Und Flo hat ja vorhin auch schon mal die Situation der Automobilbranche angesprochen. Ich bin heute Morgen mit dem Zug angereist und habe die aktuelle Ausgabe der Wirtschaftswoche dabei. Da ist ein Artikel drin über Volkswagen, der ist ziemlich vernichtend. Also da kriegt man echt schlechte Laune, wenn man den liest, weil da geht es um Werksschließungen, ja, irgendwie radikaler Sparkurs, Entlassungen, also das volle Programm. VW hat mehr oder weniger keine Umsatzrendite mehr, also die ist irgendwie bei 2%. Ja, das ist eine Katastrophe eigentlich. Normalerweise liegt die in der Automobilbranche bei den Guten wie Kia bei 9 oder 10%. Mit Kia, die ziemlich erfolgreich sind. Ja? Also das, was man jetzt von deutschen Herstellern liest, kriege ich jetzt nicht so mit. Manuel, kannst du uns gleich noch ein bisschen aufklären darüber? Aber mal so Topline, also ihr seid ganz vorne dabei, wenn es um Rentabilität geht oder Umsatzrendite, ist ja eine der Kernzahlen in der Automobilbranche. Und ich habe gelesen, dass ihr zumindest global den Gewinn um 50% hier über hier gesteigert habt. Also ziemlich krass eigentlich. Warum?
Das liegt alles im deutschen Marketing. Wir haben das geschafft. Nee, ich glaube, das ist ganz interessant. Wir haben ja als Kia so eine Transformation hinter uns, also nochmal eine Transformation, ne? Auch als Marke. Wenn man sich so überlegt, kenne ich Kia von früher, da war das halt so ein verlässliches, schönes Auto, das vor allem günstig war, ne? Und sehr preiswert und hat halt viel für sein Geld bekommen. Ja, aber es war so ein Auto, das bringe ich von A nach B. Für Emotionen war da, habe ich nicht dabei. Das hat sich schon sehr geändert. Also wenn man sich jetzt vielleicht guckt ihr ja nachher mal auf die Kia.com oder schaut euch das einfach mal an oder achtet mal drauf, das Auto mit diesem komischen Logo, das ist ja Kia, hat sich halt extrem verändert. Und ich glaube, diese Transformation war super wichtig und wurde auch, glaube ich, einfach früh genug angestoßen. Und deswegen, wenn du jetzt fragst, was ist ein Kia? Und da, wenn man mich jetzt fragt, arbeitest du für einen Automobilhersteller? Dann würde ich eigentlich jetzt sagen, mittlerweile ist gar nicht mehr so ganz richtig, sondern wir sind ein Mobilitätsanbieter. Mhm. Und so versteht sich Kia auch. Und das ist natürlich so eine Phrase, die hört man jetzt ganz oft, ne? Also man würde jetzt auch in der Pressemitteilung lesen, Kia ist ein globaler Mobilitätsanbieter. Das stimmt aber tatsächlich. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Du musst dich davon verabschieden, dass die Leute sagen, ja, okay, ich brauche ein Auto. Ich gucke jetzt mal, ich gehe zum Händler. Früher war, glaube ich, so der Durchschnitt 3 Händlerbesuche, dann haben die Leute gekauft, gucke mir eine Broschüre an, nehme die mit und überlege dann, dann kaufe ich mir ein Auto und das fahre ich dann 8 bis 10 Jahre. Das ist heutzutage, gibt es das sicherlich noch, aber immer weniger. Also wir sind, glaube ich, bei den Händlerbesuchen jetzt auf 1,7 oder so runter. Das heißt, die Leute informieren sich digital, im Internet, auf den Webseiten. Es gibt auch gar keine gedruckten Broschüren mehr bei vielen Anbietern, bei uns auch nicht. Und kaufen dann ihr Auto relativ schnell, wenn sie es nicht sogar online kaufen wollen oder eben abonnieren, finanzieren, mieten, leasen und so weiter. Das heißt, individuelle Mobilität ist, glaube ich, immer noch wichtig. Also die Leute wollen das, aber sie wollen vielleicht nicht mehr so klassisches Auto kaufen. Und das ist das Problem, glaube ich, für die Branche im Moment, diese Transformation hinzubekommen und vor allem rechtzeitig. Weil bei so großen Unternehmen, und das sind all die, die du jetzt genannt hast, wir natürlich auch, also ich glaube, für Kia allein arbeiten über 50.000 Leute, wir sind in 190 Ländern vertreten. Also das ist riesengroß. Mhm. Das bringt viel Power mit. Das merkst du in den Produkten. Also da sind natürlich Entwicklungssachen drin, die sind wirklich super. Aber du musst natürlich in den Märkten auch mal gucken, wollen das die Leute? Interessiert die das? Passt das zu dem Markt? Und das muss halt alles passen. Und das ist im Moment, glaube ich, die Herausforderung. Du musst dich transformieren von einem klassischen, wir verkaufen das Auto und in 8 Jahren sehen wir uns wieder, zu eben so, was brauchen die Leute? Was für eine Mobilität? Ja, weil genau wie du bin ich ja auch hier, ich bin gestern schon im Zug hier angekommen. Was für ein Trubel, ne? Am Münchner Hauptbahnhof. Links und rechts Taxis, es gibt E-Roller, Leute sind auf dem Fahrrad unterwegs, vielleicht auf dem Mietfahrrad unterwegs, unglaublich viele Autos. Und da musst du halt überlegen, was brauchen die Leute wirklich? Und mich hat's gefreut, weil ich, das habe ich euch gestern schon erzählt, ne, mit den Kollegen vom Unique, dass ich bei den Taxis sofort ein Kia EV6, ne, eins unserer Elektrofahrzeuge als Taxi gesehen habe. Und war halt gleich begeistert, ne? Sagt mir, siehste, funktioniert auch als Taxi. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Und das ist, glaube ich, so. Wir haben eine klare Ausrichtung auf E-Mobilität. Das wirst du zwar auch von anderen Herstellern hören, aber wenn du dir so die Produktpalette von Kia anguckst, also unsere Autos haben ja relativ einfache Namen, die E-Autos. Es gibt jetzt den EV6, es gibt den EV9, der EV3 steht vor der Tür, EV4 gibt es nächstes Jahr. Also du kannst davon ausgehen, die Palette wird zugemacht, was natürlich bedeutet, wir wollen halt für die Leute in allen Größen und für alle Lebensumstände, brauchst du Platz, brauchst du nicht viel Platz, musst du weit fahren oder nicht, Fahrzeuge anzubieten, was halt elektrisch fährt und eben dadurch auch keine lokalen CO2-Emissionen mehr hat und eben einfach auch in die Zukunft anpasst. Ja.
Wobei ihr euch ja noch nicht vom Verbrenner und auch vom Plug-ins verabschiedet habt. Ne? Ich glaube, das ist der große Unterschied. Zumindest habe ich das bei eurem Geschäftsführer mal irgendwo in einem Artikel gelesen, dass ihr da immer noch relativ offen unterwegs seid. Also es gibt ja Aussagen vom Audi-Geschäftsführer beispielsweise, der sagt, also nur noch E-Auto, alles andere interessiert uns nicht mehr. Da habe ich jetzt vernommen, dass Kia, auch Hyundai, da noch ein bisschen mehrgleisiger fährt. Ist das richtig?
Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Und das ist genau, wenn du überlegst, 190 Märkte in der Welt, da kannst du nicht mit der Brechstange sagen, alle gleich. Das ist einfach nicht so. Also die Märkte sind sehr unterschiedlich und es gibt auch einfach unterschiedliche Vorgaben. Du hast in Europa natürlich eine klare Vorgabe, CO2-Vorgaben und die Flotte, die du eben nur erreichen kannst, indem du Fahrzeuge baust, die eben einfach nicht mehr so viel CO2 ausstoßen. Ne? Also wenn man überlegt, ich weiß nicht, wie früher die Durchschnitte waren, aber ich glaube, so eine Flotte hatte früher wahrscheinlich einen CO2-Ausstoß von 180, 200 Gramm. Das würde euch jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen, aber vielleicht, wenn man es dann, ich glaube, nächstes Jahr sind die Flottenziele alle unter 100 Gramm. Also das heißt, alle Autos, die du verkaufst, und wir als Kia haben letztes Jahr 80.000 Autos in Deutschland verkauft, müssen da also einen Durchschnitt haben von 95 oder 98 Gramm, irgendwie sowas. Und das ist halt so. Ein E-Auto hat halt einen Verbrauch von null. Und ein SUV, ja, wie man immer so hört, und dann vielleicht 180 oder so. Und das auszugleichen, das musst du machen. Aber das gibt es natürlich nicht in allen Ländern. Also das ist klar. Und es ist auch richtig, dass man nicht so radikal umstürzen muss, weil das Problem ist halt, E-Autos sind oft noch teuer für die Leute und nicht jeder ist schon bereit, die Transformation jetzt mitzugehen. Deswegen ist es ein Prozess und man ist halt gut beraten, wenn man da breit aufgestellt ist.
Ich kann mal eine kleine Anekdote noch, bevor wir ins Marketing jetzt reingehen, erzählen. Also ich bin gerade selber auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug, Familienfahrzeug. Kia zugegebenermaßen war am Anfang nicht top of mind bei mir. Ist es aber jetzt auf jeden Fall, weil also ihr habt ja echt ein paar richtig coole Fahrzeuge. Den EV9, das ist so ein, also ist ein Schiff, ja, ist kein Auto mehr, ist ein Schiff eigentlich. Aber ich habe drei kleine Kinder. Das heißt, dann hat man halt so eine Situation, dass man irgendwie da drei Kindersitze reinkriegen muss. Und ganz ehrlich, viel Spaß bei der Automobilsuche für ein Auto mit drei Kindersitzen, also gibt es quasi nicht. Also so ein VW Charan kann man sich dann holen. So ein, ist ziemlich bieter, wird nicht mehr gebaut und so, muss man dann auch wollen. Oder halt ein Kia und ich bin in Probe gefahren vor ein paar Wochen. Hammer, also Wahnsinn, das ist ein Technik-Flaggschiff vom anderen Stern. Ich war wirklich begeistert. Also ich meine, es ist keine bezahlte Werbung hier, ja, aber was das Ding alles drin hat, das kann man sogar als Hausbatteriespeicher nutzen. Also falls man sowas wie eine Photovoltaikanlage hat, kann man das Auto in die Garage stellen und als Batteriespeicher nutzen. Ich glaube, autonomes Fahren bis zum gewissen Level, Level 3 oder so, soll mal freigeschaltet werden, noch per Software und so weiter. Also ihr arbeitet halt an, ne, ich will jetzt nicht alles aufzählen, dann ist der Podcast vorbei, aber ihr arbeitet halt an wahnsinnig innovativen Dingen, finde ich, die man jetzt auch da wieder Bezug nehmen, deutsche Automobilindustrie, da noch nicht mal eine Ankündigungsliste liest.
Also gerade dieses mit dem, diese mobile Stromquelle war für mich total spannend, weil als ich zu Kia kam, kannte ich das auch nicht. Da war mal ein großes Thema, wir hatten zuerst Vehicle to Device, dann hieß es Vehicle to Load. Ich finde aber mobile Stromquelle, haben uns dann im Marketing überlegt, passt perfekt, ja. Also und da gibt es eine schöne Story, ich glaube, die illustriert es ganz gut, in der Pandemiezeit war es so, das habe ich auch auf Facebook gelesen, da war es ja so Stromausfall irgendwo. Und damals jeder zu Hause gearbeitet, alle Leute saßen in ihren Häusern oder Wohnungen. Und da war halt einer, der, es war leider kein Kia, es war ein Hyundai, eine Five, der die gleiche Plattform wie ein Kia EV6 hat. Und hat dann einfach sein Auto, sagen wir mal, die haben ein Auto vollgeladen, ich schließe einfach mein Haus an das Auto an. Und dann habe ich auch gesagt, ja, okay, das geht vielleicht für 10 Minuten oder so, ja. Und er so, nee. Und dann habe ich auch meine Kollegen gefragt, so eine Batterie hat, ich glaube, wir haben beim Kia EV6 70 Kilowatt Batterie. Und ich glaube, so ein Haus, da so ein Durchschnittsverbrauch, ihr könnt ja mal auf eure Stromrechnung schauen, ich glaube, so ein Durchschnittsverbrauch sind 1500 Kilowatt in dem Monat oder so. Das ist so der Durchschnitt, den mir immer mein Energieversorgungsunternehmen geschickt hat. Und wenn du dann rechnest, denkst du dir, ja, da kannst du dein Haus, wenn du normal lebst, 5 Tage vielleicht betreiben mit deinem Auto. Und das ist jetzt kein Science-Fiction, sondern das geht jetzt. Und das finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon toll.
Gut, wir haben über deine Position vorhin ganz kurz gesprochen. Wie ist die denn einsortiert? Also kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben, wie ihr aufgestellt seid? Gibt es ein Marketing, mehrere Marketings, ein Performance-Marketing? Vielleicht irgendwann Kollegen, die Kreation machen und da darfst du nicht mitreden. Dann habt ihr vielleicht noch ein globales Marketing und ein lokales Marketing. Also genau, klär uns mal ein bisschen auf.
Also globales Marketing gibt's. Wir haben auch immer mal wieder Kontakt mit dem Hauptquartier in Korea. Das ist auch immer ganz cool, muss ich sagen, weil das ist ein total interessantes Arbeiten mit den Kollegen dort, weil die auch ein bisschen anders denken. Ja, ist dann schon immer noch exotisch, aber man spricht immer schnell die gleiche Sprache. Aber das ist nur ab und zu so. Also es gibt oft bei Produkteinführungen, also bei neuen Fahrzeugen, die kommen, gibt es meist eine globale Kampagne, die so eine Pre-Kampagne, sage ich mal, die wir dann mitbenutzen können. Das ist natürlich immer ganz cool, weil es sind meistens schöne Sachen, aber du merkst halt schon, es muss halt überall funktionieren. Ne? Das sind immer Menschen, die könnten in vielen Ländern passen und das sind immer Umgebungen, die sind immer so, kannst du nicht so greifen, das ist halt, aber es passt natürlich, das ist okay, kann man nutzen. Und dann haben wir auch ein europäisches Marketing, die sitzen auch wie wir in Frankfurt bei uns im gleichen Gebäude, die natürlich für alle europäischen Märkte zuständig sind. Und das ist auch ein total gutes Miteinander, muss ich sagen. Die machen natürlich Kampagnen, die wir dann nutzen können. Aber das Gute bei Kia ist, muss ich sagen, und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu meinem vorigen OEM, wo ich gearbeitet habe, wir können das immer nutzen, wir müssen es aber nicht nutzen. Beziehungsweise es wird nicht so aufgezwungen, sondern jeder weiß, dass die Märkte so unterschiedlich sind. Und wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte aus irgendwie Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, die Märkte sogar in Europa sind extrem unterschiedlich. Habe ich selber nicht gedacht, dass das so ist. Aber gerade der deutsche Markt ist speziell, ja, klar, ich meine, mit den ganzen deutschen Herstellern ist das so. Und deswegen haben wir bei uns im Deutschen, also bei Kia Deutschland, ein nationales Marketing. Das ist auch, ja, weiß nicht, ob es groß oder klein ist, wir sind so ungefähr zwischen 15 und 18 Leuten. Und es ist aufgeteilt, aber es sind wirklich flache Strukturen. Also ich kenne alle meine Kollegen, wir sprechen darauf, wir haben viele Verbindungspunkte. Und klar, es gibt Leute, die sind für die Händler-Webseiten und für die Händler-Amtsmarketing zuständig. Das ist schon ziemlich getrennt.
Das heißt, du bist im nationalen
Marketing. Ich bin im nationalen Marketing, genau. Weil bei Handelsmarketing musst du natürlich immer bestimmte Sachen beachten, auch rechtlich. Und die Händler natürlich muss eine andere Art von Marketing machen. Aber ich bin im nationalen Marketing und da auch im digitalen Marketing. Es gibt natürlich auch noch analoge Sachen, ne? Also Out of Home und sowas und auch Print. Und das machen dann Kollegen von mir. Aber ja, es ist schon relativ, sagen wir mal, so ein enger, kleiner Haufen. Und das hat halt auch viele Vorteile, muss ich sagen. Und auch generell die Struktur. Also wenn ich überlege, also unser Präsident zum Beispiel sitzt bei uns auf einem ganz normal auf dem Stockwerk und ist auch schräg gegenüber. Wir haben ja auch so eine freie Platzwahl. Das heißt, der ist jetzt irgendwie, der sitzt auch in der Kantine neben uns. Also das ist wirklich überraschend. Hatte ich auch nicht so gedacht. Also als ich in ein koreanisches Unternehmen komme, dachte ich schon so, da gibt es doch so krasse Hierarchien und der Vorstandsaufzug und sowas. Das ist tatsächlich nicht so. Es ist wirklich... Ich habe schon öfters Meetings mit dem Präsidenten gehabt, ja, und es ist relativ entspannt.
Nennt er sich wirklich Präsident oder Vice President oder wie?
Nee, ist die offizielle Bezeichnung tatsächlich
Präsident. Präsident.
Ja, ich weiß nicht genau,
woher. Auch witzig, ne? Weil, also, ich kenne übliche Bezeichnungen sind dann Bereichsleiter oder irgendwie Vice President, jetzt Director ist ja eher üblich dann so auf der Ebene irgendwie oder MD dann irgendwann mal, wenn du in der Geschäftsführungsebene bist.
Ja, nee, wir haben wirklich noch einen Präsidenten.
Präsident, okay.
Tatsächlich. Es gibt einen deutschen Präsident, es gibt einen einen europäischen Präsident. Und ich weiß nicht, ob alle Märkte, es kommt ein bisschen auf die Größe drauf an. Wahrscheinlich ist es so, dass nicht alle Märkte noch einen Präsidenten haben, aber die größeren, also vielleicht Italien, Frankreich, Spanien, da gibt es immer noch einen Präsidenten.
Das heißt, wenn es mit dem Bundespräsidenten bei dir nicht klappt, dann magst du mal Präsident von Kiew.
Ja.
Ja, sehr schön. Okay, und das heißt also jetzt in deiner Abteilung, habe ich jetzt verstanden, also ihr nehmt teilweise Assets, die vom zentralen Marketing zur Verfügung gestellt werden, seid aber auch frei.
Ja,
selbst.
Genau, also wir können sogar eigene Shootings machen. Natürlich müssen wir mal gucken, hast du das Geld dafür? Aber das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil ich verstehe das auch. Ne? Oft denkst du dir so, oh, okay, Europe haben sie was geschickt, aber das ist ja gar nicht genau das, was ich brauche. Ich brauche das Modell in einer anderen Farbe. Aber natürlich müssen die, ich verstehe das dann schon, die müssen natürlich Werbung machen, die in allen Märkten funktioniert. Und wir wollen Werbung machen, die natürlich in unserem Markt funktioniert. Das heißt, wir haben globale oder europäische Assets, können wir auch nutzen. Aber du musst dann immer gucken, passt das? Und wir haben zum Glück da noch die Freiheit, finde ich auch echt super. Wir können wirklich viel selber machen. Wir sollen auch viel selber machen. Wir dürfen auch viel selber machen. Und da sind sogar ein bisschen dazu angehalten.
Ja. Okay. Wie seid ihr denn innerhalb des Teams aufgestellt? Also, ihr habt ja noch Produktgruppen sozusagen, EVs oder nicht EVs oder wie auch immer. Was liegt jetzt beispielsweise bei dir ganz konkret?
Ja, wir machen alles. Also, das ist gar nicht so aufgeteilt. Also, wir machen wirklich alle unsere Produkte. Also, unsere ganze Produktpalette wird bei uns bespielt. Klar, ich meine, wenn du dir die Website anguckst, du musst alle Produkte ja darstellen und die User-Journey ist auch ähnlich. Das ist vielleicht gar nicht immer gut, also man muss vielleicht manchmal auch anpassen ein bisschen. Natürlich die Sprache, kannst du dich im Rahmen der Clear-Ziele natürlich ein bisschen bewegen, musst du gucken, wie spricht die Zielgruppe an. Aber eigentlich ist das nicht segmentiert. Also es gibt bei den Produktkollegen, die haben die Autos aufgeteilt, ne? Also
klar,
Produktkollegen,
ist auch Sinn, ja.
Genau, Produktmarketing-Kollegen sind auch die, die die Autos ganz gut kennen. Bei denen stehe ich vor der Tür, wenn dann Leute wie du kommen und sagen, ist denn die Ladegeschwindigkeit Output oder so? Dann frage ich meine Kollegen, die wissen das dann. Aber wir im Marketing, im Nationalmarketing, machen eigentlich alles. Also die ganzen Produkte in einem.
Okay. Dann lass uns mal in die Kanäle reingehen. Habt ihr dort vielleicht dann im Team eine Aufstellung, ein kleines Social-Team, kleines SEA-Team, kleines, weiß nicht, was Team?
Also wir haben uns in unserem Digital-Team ein bisschen aufgeteilt. Also wir sind eigentlich auch ein ganz kleines Digital-Team, eigentlich nur drei Leute. Da haben wir uns schon nach Social und nach Programmatic und nach vielleicht so den normalen oder den anderen Kanälen aufgeteilt. Es gibt auch eine Kollegin, die macht hauptsächlich Paid Search, ne, ist bei Google und sowas unterwegs. Aber auch da ist zum Glück die Zusammenarbeit total eng. Also man vertritt sich dann auch, wenn der andere mal nicht da ist. Man ist mal ein bisschen involviert. Also das ist wirklich ein Vorteil, weil wenn ich zum Beispiel von Social nichts wüsste und sage, das macht nur meine Kollegin, dann wäre das wie so wieder die Silo, was man so oft spricht. Und das ist bei uns zum Glück nicht so. Also man versucht immer noch ein bisschen mit drin zu sein und durch diese kurzen Wege und dieses kleine Team funktioniert das auch gut. Also ich könnte dir jetzt auch vieles sagen, was im Social passiert oder im Search, auch wenn ich das selber vielleicht nicht geantwortet habe oder so.
Mhm. Das ist ein Vorteil, ja. Wie viel macht ihr selber? Oder wie viel mit Agentur?
Also wir haben natürlich eine quasi eine Inhouse-Agentur mit Enotion, die also auch zur Hyundai Motor Group dazugehört. Eine recht große, recht starke Agentur und haben auch mit Havas eine große Media-Agentur noch dabei. Dürfen aber zum Glück, und das ist auch, glaube ich, eine gute Sache, auf Projektbasis eben auch mit anderen Agenturen arbeiten. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Es liegt aber auch ein bisschen wirklich an unseren, da muss ich mich auch immer bei unseren Chefs bedanken, also bei meinen Chefs bedanken, die geben einem auch die Chance. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen so ein Kampf, wo du sagst, ja, wir können doch alles mit unserer Agentur machen, die können natürlich auch alles. Aber du merkst halt, du musst in bestimmten Sachen, und das ist nämlich dann auch, wenn wir vielleicht über Keyreflex sprechen, so, manchmal ist es einfach nötig, auszubrechen aus deiner Blase. Und das ist wirklich hilfreich, weil nicht jeder kann alles. Ich kenne auch nicht alles. Ich kenne nicht alle Kanäle, bei weitem nicht. Und auch beim Auto, in der Autobranche oder in der Mobilitätsbranche ist es so, du musst bei manchen Sachen einfach mal zuhören, was die Leute sagen. Ja. Sonst bist du stur und gehst deinen Weg und machst deine Kampagnen. Und es läuft so lala, aber du erreichst dann nicht viel. Man muss.
Das heißt, das war auch der Weg zur Munich, weil wir sind ja heute auf einer Munich-Veranstaltung, dass ihr sozusagen die Freiheit hattet, auch in Bereichen, Teilbereichen, da selbst eine Agentur nochmal zu wählen, wo ihr das Gefühl habt, die sind da besser aufgestellt.
Es gab einen Grund, ja. Also wir haben halt Keyreflex, wer das jetzt nicht kennt, das ist ein Auto-Abo, ne, von Kia. Das haben wir, ich glaube, im Dezember 2022 haben wir gestartet, am Nikolaustag, das können wir kurz merken. Und einfach, weil wir genau, also diese Transformationsmobilitätsanbieter ist eben so, nicht nur Autos kaufen oder leasen oder finanzieren, sondern auch ein Auto-Abo anzubieten. Also wer es vielleicht nicht kennt, Auto-Abo heißt einfach, man zahlt wirklich einen Abo-Preis im Monatspreis, wo alles inkludiert ist.
Also wie dafür ein Leasing, nur noch mehr drin. Also
ganz genau.
Auch die Versicherung.
Richtig, ja. Und gut, wir haben eine Mindest-Abo-Zeit von 6 Monaten.
Ja.
Gibt auch andere Mitbewerber, die machen es kürzer, aber 6, 12 oder 18 Monate kann man das Auto abonnieren. Und das war ein völlig neues Feld. Vor allem, weil es halt eine komplett digitale User-Journey ist. Ne? Also so ein Auto, Leasing oder Kauf, endet am Ende immer. Mhm. Man geht zum Händler, man spricht mit der Bank oder was auch immer. Aber hier ist es so, man kann das Keyreflex-Abo buchen, komplett digital. Und wir haben das ganz normal gestartet, wie wir alle unsere Kampagnen starten, mit mehreren Kanälen. Wir hatten Social drin, wir hatten Programmatic drin, wir hatten natürlich Google Paid Search drin und haben da auch ein Budget festgelegt, monatlich gleich, das ganze Jahr, jeder Monat gleich. Wir hatten beim Launch ein bisschen mehr und das war es dann eigentlich. Und dann ging es los und der erste Monat war noch so ganz cool. Ich glaube, das war ein neues Produkt.
Ja.
Und es war wie so ein kleiner Peak und dann lief es runter und dann lief es wirklich fast das ganze Jahr einfach auf einem Level, einem niedrigen Level. Und wir haben uns gedacht, woran liegt es? Wir haben alles probiert, wir haben den Content verändert, sind mehr auf Preis gegangen. Erstmal willst du natürlich ein Auto aber erklären, keiner weiß, was das ist.
Ja.
Wir hatten dann also beim Upper Funnel in Social hatten wir dann einfach so Erklär-Ads. Wir haben auch Ads gehabt, ich glaube noch nicht TikTok, aber wir haben es halt dann bei Meta und Instagram gehabt, wo einfach nur das Auto aber erklärt wird, auch für eine jüngere Zielgruppe, alles probiert. Kein Effekt. Also es lief, es war wie ein Stein gehauen, die Performance. Und dann haben wir überlegt, okay, irgendwas müssen wir anders machen. Dann haben wir überlegt, okay, wir müssen mal eine Performance-Agentur ins Boot holen und die einfach mal probieren lassen. Und war nicht so einfach, weil die bestehenden Agenturen sagten so, nee, wir lösen das Problem. Und wir haben gesagt, Leute, keine Angst, wir nehmen ein kleines Budget und testen einfach. Haben wir gemacht. Budget kann ich, glaube ich, sagen, 20.000 Euro waren das. Ja, erstmal auch Zeitpunkt offen. Gesagt, lass uns mal probieren. Ja, das ist das Produkt. Und das haben wir dann gemacht. Und das war genau das. Munich hatte, okay, ich glaube, ihr kanntet Kia, aber wir hatten nicht viel, ich sage Ahnung, sondern nicht viel Interesse oder hatten keinen großen Bezugspunkte zu der Branche und sind das halt einfach mal angegangen, wie so vielleicht auch andere.
Das ist ja schon mit Sicherheit, ne?
Ja, ja.
Aber vielleicht noch nicht so viel Automotive-Historie, das meinst du wahrscheinlich.
Genau, ja. Und das hat geholfen, ja. Und es hat halt sofort funktioniert.
Ja.
Fast schon sofort.
Ja,
cool. Ich denke so, ja. So ging das.
Aber was war der Stellhebel? Also erzähl mal so ein bisschen, weil, also ich meine, am Ende sage ich immer, alle kochen mit Wasser, aber
ja. Ist
irgendwie war das Wasser dann ja scheinbar da.
Ja, ja. Nee, es ist keine Zauberei. Es ist eigentlich am Ende so fast ein bisschen banal. Manchmal sagen die Leute so, jetzt aber auch schon ein halbes Jahr früher mal machen können. Ich so, ja, es ist halt manchmal nicht so einfach. Und es ist so, ich glaube, das wichtigste Wort, was ich immer wieder nehme, weil ich musste das ja auch schon bei Kia, den europäischen Kollegen mal vorstellen, weil die auch gesagt haben so, ja, Auto-Abo funktioniert ja jetzt so gut, warum, wie habt ihr das gemacht? Ja, weil genau, die sagen auch, ja, gezaubert. Nee, es ist keine Zauberei, sondern ich glaube, Agilität ist wichtig. Und zwar, wir haben vorher halt Kampagnen ausgesteuert, wir haben was festgelegt, haben getestet und es ging los. Ne? Wir haben es meistens auf 3 Monate ausgelegt oder sogar länger und dann lief das einfach mal. Natürlich hat man Reviews gehabt, aber wurde erstmal nicht so viel angepasst. Und ich muss sagen, bei Keyreflex habe ich gemerkt, es ist wirklich nötig, das täglich auszusteuern. Also ich weiß, dass die Kollegen bei Munich da wirklich dran sitzen und eigentlich immer geguckt haben. Am Anfang wahrscheinlich sogar stündlich, glaube ich. Man muss sich immer den Gegebenheiten anpassen, weil das Problem ist, du hast bei Keyreflex halt eine Herausforderung. Du hast den Marketingansatz, aber die Produktpalette und die Preise sind sehr dynamisch. Ändert sich also. Das wird wahrscheinlich vielen hier ein Begriff sein oder normal sein. Aber für uns als Autoanbieter, da hast du das eigentlich nicht. Du hast dein Auto, du hast Leasingraten, die geht meist für ein Quartal und das Produkt verändert sich nicht. Du kannst es auch immer bestellen, kein Problem. Der Keyreflex ist viel dynamischer. Wir haben nicht immer alle Autos vorrätig, die Preise sind dynamisch.
Was heißt dynamisch? Also wie muss ich das vorstellen? Das ist jetzt keine minütliche Preisanpassung, die da stattfindet.
Nee, so nicht. Aber zum Beispiel die Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Ne? Also großes Thema im Auto-Abo ist, wann kriege ich denn das Auto überhaupt? Also als wir anfingen, war es so, da war ein großes Thema, vielleicht auch noch der Pandemie geschuldet, dass Du konntest ein Auto aber abschließen, aber das Auto kam meist erst in 3, 4, 5 Monaten sogar. Es gab eine Wartezeit und auch bei den Mitbewerbern, die gingen sogar darüber hinaus. Und wir haben halt gesagt, okay, wir versuchen immer eine bestimmte Anzahl von Autos zu blocken, damit der Kunde das halt auch relativ schnell bekommt. Also wir haben eine Lieferzeit gehabt am Anfang von 3 bis 4 Wochen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 5 bis 8, aber das ist immer noch ganz gut. Und das kann natürlich dann auch sein, dass die Autos irgendwann vergriffen sind. Und dann musst du halt gucken, dann musst du natürlich deine Strategie anpassen, weil heute hast du das Auto noch beworben, wir haben Abos gemacht und heute Nachmittag wurde es offline genommen. Und darauf muss man reagieren. Und darauf musst du halt mega agil reagieren. Du musst auch gucken, was ist im Moment interessant? Kann vielleicht der Preis ein bisschen reduziert werden? Wenn nichts passiert, reduzierst du den Preis. Wir haben zum Beispiel mit so klassischen Sachen gearbeitet, wie Streichpreis oder sowas. Mhm. Der hat vorher nie gemacht im Marketing. Wirst du auch in so einer normalen, nationalen Marketingkampagne von einem, wirst du das nicht sehen, ja? Also so eigentlich einfache Performance-Tools, die vielleicht viele der Kollegen hier, die vom Einzelhandel kommen, das kennen, sagen wir, machen wir schon immer, haben wir da ausprobiert. Und das würde auch nicht im nationalen Marketing für normale Produkte immer so passen bei uns. Aber für Careflex war es genau richtig.
Und habt ihr dann wesentliche Dinge im Marketing-Mix verändert? Also, keine Ahnung, vorher irgendwie 90% Google Ads gemacht, danach irgendwie deutlich weniger, mehr TikTok, mehr.
Wir hatten einen hohen Paid-Search-Anteil auch vorher schon, der aber nur Traffic gebracht hat, keine Conversions. Also wir hatten wirklich, ich glaube, das Budget war gesplittet halb-halb, also wir hatten viel in Social, das war so der Upper Funnel, wo wir quasi auch nur so kommuniziert haben, aber ich glaube, das Problem war teilweise die Assets, die einfach zu starr waren, zu langweilig. Ich glaube, ich habe oft das Wort, Content Fatigue oder Ad Fatigue gehört. Mhm. Und auch das Problem, nur auf das Produkt zu gehen. Also du musstest so eine Mischung machen. Du musstest im Upper Funnel vielleicht das Produkt erklären, vielleicht ein bisschen Awareness spielen. Und darunter musste einfach das Produkt und der Preis kommen. Ganz einfach. Und ich glaube, wir haben es jetzt sogar fast entschlüsselt. Also wir haben, ich weiß, es ist sehr, sehr selbstbewusst, sowas zu sagen, aber ich glaube, wir können mittlerweile genau stellen. Also Nadja, ne, weiß das, die das, der Account ja auch viel betreut, auch zusammen mit Flo. Wenn du ein bestimmtes Produkt, ja, bei uns ist halt jetzt zum Beispiel der Kia Sportage, ist so eins der Produkte, wenn du das zu einem bestimmten Preis anbietest und bestimmte Kanäle bespielst, dann klappt das eigentlich immer. Mhm. Das ist sicherlich nicht für immer wird das so bleiben und es ist auch nicht, es ist skalierbar, bestimmt auch nicht ins Ultimo, aber ich war selber überrascht. Wir hatten nämlich zum Beispiel jetzt vor kurzem mal keine Verfügbarkeit. Auto gab es einfach ein paar Wochen nicht für Kia Flex. Es wurde einfach in andere Kanäle gepusht. Das kann halt mal vorkommen. Und die Performance ging natürlich sofort runter. Mhm. Und als wir das Produkt wieder verfügbar hatten, wir konnten zum Glück ein bisschen darauf vorbereiten, habe ich gesagt, okay, wir starten. Und dachte ich so, okay, aber das wird doch jetzt nicht einfach wieder sofort aufs Vorniveau gehen. Aber es ist relativ schnell. Ich glaube, nach einer Woche waren wir schon wieder da, dass wir einfach pro Tag dann schon wieder ein paar losgeneriert haben.
Bei einem klassischen E-Commercer würde ja viele Produktdatenfeeds gemanagt werden. Also Produkt nicht verfügbar, dann fällt es raus, dann hast du auch hohe Shopping und so weiter drin. Das ist ja bei euch wahrscheinlich anders, weil ihr ja jetzt auch nicht klassisch über Preissuchmaschinen dann geht, dadurch, dass die Produktkategorie da noch nicht stattfindet. Das heißt also, wenn ein Fahrzeug nicht verfügbar ist, wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt dann da der Online-Marketing-Manager, vielleicht du oder ein Kollege, Kollegin, und drückt dann auf Pause quasi in der Social-Kampagne? Oder?
Also zum Glück muss ich das nicht machen, zum Glück habe ich eine echt gute Agentur, die das selber macht. Also muss ich sagen, da war Munich halt immer auch genau das, Agilität. Ne? Also ich wusste schon, wir haben ja unser wöchentliches Showfix und ich habe dann immer gesagt, oh, übrigens, der Link ist rausgefallen. Ja, wissen wir, haben schon pausiert die Kampagne.
Okay. Wie halt also kommt die zentral? Nee, oder
kannst du auf der Website sehen. Also da muss wahrscheinlich die Kollegen fragen, aber ich glaube, sie gucken einfach jeden Tag auf die Website, was halt wirklich super ist, weil im Tagesgeschäft, und das wissen meine Kollegen, egal, da fängst du sowas. Ne? Oder du bist nicht präsent, du hast so viele Sachen auf dem Tisch, dass du sagst, stimmt, ich wollte noch eine E-Mail schreiben, dass der Sportage vielleicht rausfällt heute oder dass der Trim mit dem Preis rausfällt. Und das ist natürlich super, wenn das jemand selber managt. Und das ist diese Agilität, die du halt mal brauchst.
Okay. Aber in der Theorie würdet ihr von eurem Produktmarketing schon eine Info bekommen, hey, Fahrzeug XYZ ist jetzt gerade nicht mehr verfügbar.
Ja, ich habe das.
Dann gehst du auch forward in der E-Mail, aber natürlich immer schöner, wenn die betreuenden Menschen und Agenturen das selber sehen.
Ja, auf jeden
Fall. In der Theorie habt ihr die Info. Ist nicht so, dass ihr selber verzweifelt auf Reload.
Ich kann das schon. Also das ist schon so.
Erlebt,
Nee, zum Glück ist es nicht so. Es ist aber schon manchmal überraschend, wenn wie schnell das ging.
Ja.
Also das ist aber eben so. Du musst bedenken, dass die Autos, also Kia Flex ist ja eben nur ein unserer Vertriebskanäle und auch ein relativ kleiner noch. Ne? Also wir haben natürlich viele Vertriebskanäle und die Autos fließen in all diese Kanäle rein und manchmal kann es halt sein, dass Kanäle, also die Autos sind hergeschiftet werden. Das kann dann passieren. Und da muss man eben reagieren. Und bei einer großen Kampagne, die wir sonst so haben, wäre das halt viel schwerer zu
werden.
Und das geht halt bei Kia Flex. Und das ist eben dieser Performance-Ansatz, den es hier gibt. Und das braucht man einfach in dem. Und das ist, glaube ich, für Automobilanbieter was Neues, weil du normalerweise in kleinen Kampagnen, du machst großen TV-Anteilen, großen Radio-Flight. Vielleicht hast du noch, weißt du, die Dekaden, ne? Die Out of Homes und sowas. Da kannst du ja nicht einfach sagen, wir reißen die jetzt wieder ab. Das funktioniert halt nicht. Und das ist auch bei einer normalen Kampagne wahrscheinlich auch nicht nötig. Aber bei sowas wie Kia Flex, wo du halt eben wirklich eine komplett digitale Online-Journey hast, da musst du sogar hier sein. Und,
okay.
Das war der Schlüssel zum Erfolg.
Lass uns noch mal ein bisschen über Kanäle sprechen. Also du hast es gerade schon angedeutet, Google Ads, Google Paid ist sehr wichtig nach wie vor für euch. Trotzdem noch mal nachgefragt, also was habt ihr verändert in dem Zeitpunkt, wo ihr dann es geschafft habt, die Zahlen nach oben zu treiben?
So ganz klassisch PMax mit reingenommen. Wir vorher gar nicht in Verwendung, auch gar nicht bei unseren anderen Kampagnen. Das hat geholfen. Ich glaube, wir haben jetzt die ganze Google-Produktpalette schon fast mal ausprobiert und getestet und auch das Testen auch. Ne? Also mal gucken und sagen, okay, lass uns mal von dem Budget aus nutzen und gucken, wie es funktioniert. Ja, also, und wenn es nicht funktioniert, dann halt wieder shiften. Also wirklich diese klassischen Sachen, die wir halt vorher vielleicht so nicht gemacht haben. Aber PMax ist ein großer Faktor gewesen. Das war interessant, weil schon da hat KiaFlex was Gutes erreicht. Das ist nämlich jetzt auch in die nationale Kampagne reingeflossen, wo man dann sagt, okay, wenn das bei KiaFlex funktioniert, lass doch mal testen, wie das in den anderen Kampagnen funktioniert. Da hast du zwar einen anderen KPI, also ne, bei KiaFlex ist einfach Abo-Abschluss, das ist KPI. Ansonsten hast du so KPIs wie Probe fahren, Broschüre runterladen, vielleicht ein qualifizierter Website-Visit. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger Kanal. Natürlich haben wir auch gemerkt, PMax funktioniert auch nicht immer. Du musst halt gucken, wenn es nicht mal so läuft, dann musst du halt einfach das Budget wieder runterfahren, um es halt zu stoppen, damit er nicht dein Budget da rausgibt, obwohl es ihm nichts bringt. Aber das war sehr hilfreich. Und ich glaube auch mit den Keywords halt immer clever zu sein. Ja? Also wir müssen natürlich aufpassen mit KiaFlex, dass wir uns nicht selber kannibalisieren, wobei wir natürlich auch eine große Präsenz durch die normalen Kampagnen haben. Aber das ist so das, was ich im Kopf habe. Auch Demand-Gen wollen wir jetzt testen, ne? Haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, das wird auch gut funktionieren. Das hat auf jeden Fall alle Chancen, gut zu funktionieren. Und das ist es eigentlich so ein bisschen. Ne? Also wir haben halt gemerkt, dass im Social-Bereich, das ist vielleicht noch interessant, das hat überhaupt keinen Conversion-Kanal. Das funktioniert leider
wirklich. Das ist jetzt auch mal eine Frage gewesen, genau. Also wie wichtig ist Social an der Stelle für euch?
Ich glaube, Social ist wichtiger.
Und was im Social-Universum? Ne? Wir haben ja später auch TikTok zu Gast. Also da nochmal die Rolle von Facebook, Instagram, TikTok vielleicht filetiert.
Ja, es ist ganz schwierig. Also man würde jetzt denken, Mensch, Auto-Abo, keine Bindung, alles einfach. Ist doch eine junge Zielgruppe interessant. Mach doch auf TikTok und mach das doch mal. Funktioniert leider nicht, weil das Problem beim Auto oder die Herausforderung beim Auto-Abo ist, es ist halt doch noch relativ teuer. Das heißt, das günstigste Angebot, wir haben, ist, glaube ich, 440 Euro im Monat für ein Kia Picanto. Da denkst du dir dann schon so, Moment, den kann ich doch aber auch für 119 Euro leasen. Ja? Mach ich doch nicht, das ist zu teuer. Das heißt, der Auto-Abo-Kunde ist halt dann doch teilweise noch ein anderer Kunde als der Kunde, der jetzt im Leasing machen würde. Und deswegen ist der Kanal, darf gar nicht zu jung sein, glaube ich, weil wir haben jetzt einen Durchschnitt zum Beispiel bei allen KiaFlex-Kunden von 41 Jahren, was ziemlich gut ist. Ne? Also es ist natürlich, hast du normalerweise im Autobereich, Privatkunden sind meist älter. Es ist auch immer noch sehr männlich, wobei auch da ist es, glaube ich, ein bisschen weniger männlich als sonst unser Durchschnitt. Und deswegen haben wir halt vor allem bei Social immer noch Meta bespielt, also Instagram und Facebook, klar. YouTube ist auch immer noch ein Thema gewesen. Beim LinkedIn haben wir teilweise auch schon gehabt, aber noch nicht so viel. Und wir haben jetzt keine anderen Plattformen, also sowas wie Pinterest oder Reddit oder sowas, haben
Snapchat,
wir
nicht
getestet. Snapchat oder so haben wir noch nicht getestet.
Ja.
Aber du merkst schon, dass diese Kanäle gerade bei den Kunden immer noch gut funktionieren. TikTok ist sicherlich was, was wir jetzt testen müssen. Also ich glaube, von der Awareness-Faktor ist es auf jeden Fall interessant. Gerade weil TikTok, so wie ich es verstanden habe, auch doch tatsächlich immer älter wird.
Okay. Ich habe zumindest drei oder vier Fragen im Kopf. Ich muss aufpassen, ich kann ja davon vergessen, weil wir die Themen gerade so ein bisschen vermengen. Ich will noch mal kurz das Thema PMax aufgreifen, damit wir das sukzessive jetzt abarbeiten. PMax stand ja in den letzten zwei, drei Jahren relativ stark in der Kritik seitens der Werbetreibenden. Wenig transparent, ja, alles vermengt, Brand, Non-Brand, Reporting ist teilweise ungenügend. Auch viele Agenturen haben ja auch zu Recht geschrien und gesagt, hey, gibt uns mehr Auswertungsmöglichkeiten. Dann gab es die Skripte und so weiter. Google hat ja mittlerweile reagiert, gab viele Updates und Funktionen, die jetzt nachgezogen wurden. Ich glaube, jetzt kann man zuletzt, korrigiert mich, auch wieder Negatives irgendwie auch pflegen. Ne? Also so Basisfunktionalitäten, die man als alter SEA-Hase irgendwie eh schon immer hatte und auch teilweise zu schätzen gewusst hat, waren ja erstmal weg und kommen jetzt so peu à peu wieder. War das was euch auch irgendwie umgetrieben hat? Habt ihr da viele Diskussionen mit eurer Agentur geführt, vielleicht auch mit Google direkt irgendwie einmal ins Gespräch gegangen?
Wir haben viel Feedback bekommen von Leuten, die die Werbung auch mal gesehen. Also es war total krass. Also wir haben gestartet damit und ich glaube, drei Tage später hatte ich von meiner anderen Agentur so, hey, wir haben diese Werbung ausgespielt bekommen, was ist denn das? Ist es denn wirklich CE-konform und geht das denn so? Es ist ein bisschen, ich will nicht sagen, Ritter auf dem Messer schneidet, das ist ein bisschen dramatisch, aber es ist schon, man muss bereit sein, ein bisschen was zu riskieren. Natürlich muss man immer aufpassen, es gibt ja auch gerade rechtliche Vorgaben. Also du musst ja bei einer Autowerbung immer Emissionsdaten abbilden, das ist ganz wichtig, darf man nicht vergessen. Aber das könnten wir zum Glück lösen.
Das ist immer der Textteil, oder? Auch in den Werbemitteln. So. Wo man sich fragt, was ist das eigentlich? Was ist das und kann man es lesen?
Ja, das stimmt. Das ist auch eine Herausforderung bei PMax, die wir dabei sind zu lösen, sage ich mal. Das ist schon so ein bisschen der Grenzbereich. Aber ich glaube, die Möglichkeit einfach aber so viele Touchpoints zu bespielen, die hatten wir halt vorher. Und es war einfach ein No-Brainer, das zu machen. Ich habe mich dann auch gefragt, das hätten wir vorher schon testen müssen, weil es gibt keinen Downside. Also du hast recht, es ist intransparent. Man konnte dadurch, ich weiß noch, einmal haben wir dann gesagt, okay, wir haben jetzt PMax runtergefahren, weil er hat nur noch auf Traffic ausgespielt. Ich weiß nicht genau, warum. Und der einzigste Handhaber war damals dann, das Budget runterzufahren, ne? Einfach zu stoppen, Geld rauszuziehen, das war's. War dann halt so. Und da hast du recht, man kann jetzt nicht erklären, warum war das so. Das könnte ich auch nicht erklären. Da müsste ich dann hier einen Flo anhauen, der kann sich dann damit beschäftigen, das kann mir zu erklären das, weil ich wüsste es nicht. Aber trotzdem ist es, glaube ich, einfach so ein starkes Tool, dass die in dem Fall irgendwas das positiv überwogen hat halt einfach. Ne? Und auch diese KI-Möglichkeit. Also du musst halt bedenken, sonst waren die Asset-Erstellung halt teilweise sehr zäh und sehr aufwendig. Also das heißt, die Agentur hat ein Visual gebaut und dann haben wir halt diese 5 Formate gehabt und dann wurde es halt angepasst und so weiter. Und das ist da halt anders. Du knallst deine Texte rein und deine Bilder und die KI macht es halt für dich. Wie gesagt, ich würde das nicht bei jeder Kampagne machen, vielleicht auch nicht bei einem Produkt-Launch. Mhm. Wenn du halt wissen willst, dass eine bestimmte Message ganz wichtig ist, aber bei so einem Lower-Lower-Fund-Performance-Bereich, wo du halt weißt, die Kunden kennen das Produkt oder wollen es, interessieren sich, der Preis ist wichtig, da ist es halt perfekt.
Okay. Du hast gerade schon erwähnt, dass ihr Demand-Gen auch demnächst testen wollt. Wäre das dann was, was ihr aus eurem Team heraus macht? Oder gibt es dann sozusagen nochmal eine nationale Marketing-Kampagne, die vielleicht bei Kollegen auch läuft? Oder wie greifen dann sozusagen da die Kampagnen ineinander? Wo liegt die Verantwortung?
Also da, das würden wir jetzt auch noch erstmal bei KFlex testen. Das ist halt auch das Schöne an diesem Kanal, dass du da testen kannst. Ne? Also die Budgets sind immer noch hoch, aber nicht so hoch wie bei den nationalen Kampagnen, bei den anderen nationalen Kampagnen. Und es ist ja auch kein Risiko da. Also es kann ja eigentlich schief gehen. Wenn es keine Abos generiert, ist nicht so schlimm. Von daher ist es ein guter Testballon. Wenn das dann da funktioniert, kann man sehen, passt das auch für andere Kampagnen.
Wie würdet ihr das budgetieren? Weil, also das ist jetzt ein neuer Kampagnentyp von Google. So, du hast dein Monats-, Jahresbudget, wie auch immer. Wie entscheidest du, wie viel Geld du jetzt auf Demand-Gen draufschiebst?
Das würde ich wahrscheinlich mich eher, würde ich eine Empfehlung geben lassen. Was macht Sinn? Ne? Also ich habe mein Gesamtbudget und ich habe meine KPIs und würde dann nur sagen, okay Leute, was empfiehlt ihr denn? Natürlich muss man gucken, wenn du es so klein machst, wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, man nimmt 500 Euro, ist vielleicht zu wenig, dass überhaupt was passiert. Ich würde einfach testen. Würde sagen, lasst uns das Budget, ich nehme das Budget, was ihr empfehlt. Und dann gucken wir halt einfach wirklich täglich rein oder eben schauen, wie die Kampagne performt. Wenn es funktioniert, kannst du vielleicht mehr Budget draufschiften. Immer noch im Hinterkopf behalten, wie sind denn diese ganzen Tentacles, also wie sind denn die Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Also ist das Produkt immer gleich da? Ist der Preis gleichbleibend? Mhm. Und dann kannst du so einen Test fahren. Ne? Und ich versuche halt immer dann auch diese Kontinuität zu geben und sag halt dann Unique, okay, lass uns gerne testen. Ja? Und ich gucke mir die Resultate an, ob das halt Sinn macht oder nicht.
Aber welche KPI würdet ihr dann optimieren? Weil ich meine, das ist ja ein Awareness-Format. Das heißt, deine klassische Abo-KPI, Cost per Abo, wo ihr jetzt sozusagen Erfahrungswerte habt, was ist euch bereit, wofür ihr bereit seid, Geld auszugeben und wie viel ihr bereit seid, auszugeben. Das würde sich ja verändern, weil du ja jetzt nicht erwarten kannst, dass du dann, weiß ich nicht, 100 Euro Cost per Abo oder sowas.
Ja, du könntest aber vielleicht, du hast recht, ja, und dann wird es wahrscheinlich gehen in, weiß ich, Traffic oder was auch immer. Aber ich glaube, das kann man kann es vielleicht umgehen. Und zwar, der Markt ist da so schnelllebig. Also du siehst die, also du kannst heute die Kampagne hochfahren, siehst am Abend vielleicht schon das Resultat von am nächsten Tag, dass du es vielleicht schon so spielen könntest und sagen könntest, okay, dann lass uns halt mal 2 Wochen im Ganzen geben und dann aber trotzdem gucken, wie es ist. Weil ich glaube, die User-Journey ist schnell. Also der Kunde ist ja schon im Prozess und sucht ein Auto. Und natürlich ist ein Commitment, auch bei einem Auto, und sagst, okay, 6 Monate, vielleicht 500 Euro im Monat, das musst du dir schon überlegen, aber die Entscheidung ist dann relativ schnell. Das heißt, du könntest schon, glaube ich, immer noch gucken, wie verhalten sich die Abo-Raten? Vielleicht nicht am ersten Tag. Ich glaube, du kannst nach 2 Wochen schauen, hat sich trotzdem im Lower Funnel was verändert. Die Attribution ist dann nicht direkt so Demand-Gen, aber du könntest ja sagen, wir haben das dazugenommen und wir haben den Effekt.
Ist ja auch eine Art von Inkrementalitätstest. Ne? Also ich bin großer Fan von Inkrementalitätstests. Wenn man die richtig aufsetzt, das ist echt kompliziert, weil du dann im Zweifel über Geotest gehen musst, dann brauchst du schon irgendwie so einen Data Science-Nerd im Team oder bei der Agentur, der in der Lage ist, das auch auszuwerten. Statistisch signifikant auch überhaupt mal die Daten zu generieren, was wiederum erfordert, dass eine kleine vierstellige Budgetzahl halt da nicht ausreicht. Da kommen meistens keine Ergebnisse raus, sondern da ist man dann schon echt in anderen Bereichen unterwegs. Trotzdem die Frage an dich, habt ihr euch mit Inkrementalitätstests so schon mal beschäftigt oder wäre das jetzt der Ansatz, dass du sagst on-off? Ich meine, am Ende ist es ja dann auch eine Art Inkrementalität vorher-nachher zu vergleichen.
Ja, also ich glaube, wir haben das bewusst so nicht gemacht, aber es kam für mich relativ logisch. Also es ist ein bisschen wie eine Spielwiese. Wir hatten das Glück, dass wir durch diese schlechte Performance bei einem relativ hohen Budget eigentlich erstmal nichts falsch machen konnten. Natürlich, als wir dann so einen Erfolg hatten, wurde dann erwartet, dass wir das mal so durchziehen können. Aber eigentlich ist genau das, wir können das total gut so. Wir können einfach on-off gehen, das ist gar nicht kein Problem. Ich habe natürlich auch hier nicht so die Gefahr, also wenn jetzt die Abozahlen komplett einbrechen, weiß ich ja, wie ich gegensteuern kann. So blöd es klingt, wir können, glaube ich, die bewährte Kampagne einfach wieder hochfahren. Und es ist auch nicht, dass jemand dann panisch zu mir angerannt kommt und sagt, so Gott, was passiert, du hattest seit 3 Tagen kein Abo oder sowas.
Ja.
Das ist zum Glück da. Also das ist eigentlich eine tolle Sache, die man dann eben auch aufs nationale Marketing rüberziehen kann. Und ich glaube, was ganz interessant ist, vielleicht noch als anderes, es gibt einen ganz tollen KPI, mit dem man sonst sehr, sehr, sehr viel Geld ausgibt.
Okay.
Und zwar, wir haben die KiaFlex-Kunden befragt, die Bestandskunden, und gesagt, so hier, ist man bist zufrieden, wie gefiel dir das denn? Ne, es gab, glaube ich, 10 Fragen und vor allem hast du vorher schon mit Kia gefahren. Wir hatten halt fast 90% Leute, die sagten so, ich kannte Kia, aber ich hatte noch keinen Kia oder ich bin neu in der Marke. Das ist halt wirklich viel wert, wenn du überlegst, wie viel man sonst für Awareness ausgibt oder vielleicht für dafür nur zu sagen, komm demnächst mal zur Probefahrt. Ja? Mhm. Weil ich denke ja immer so als Marketing-Mensch, wenn ich jemanden zu einer Probefahrt oder ins Produkt gebracht hat, dann ist mein Job erledigt. Wenn das dann nicht mag, wenn die Finanzierung nicht gut ist, das müssen dann die Kollegen machen. Und das ist halt super viel wert, ja. Also wahrscheinlich könnte man auch das nochmal irgendwie gegenrechnen, ja. Was hat das an Brand Awareness? Und bis jetzt haben wir auch ein gutes Feedback. Die Leute mögen ja die Autos.
Ja.
Du wirst ja zum Brand Ambassador auch dadurch. Und was bringt das dir alles dabei?
Ja, absolut. Also ja, ist eine Art von Inkrementalitätstest. Eine Sache muss man, Leute, Vollständigkeit dazu sagen. Externe Effekte sind damit halt nicht bereinigt, ne? Weil es kann ja sein, dass du diese Woche jetzt hast du Demand Chain on, nächste Woche off. Gleichzeitig gibt es Saisonalitäten, das Wetter ist gut oder schlecht, es sind Ferien und dergleichen mehr. Das heißt, diese Effekte kannst du halt nur bereinigen, wenn du einen echten, in der Regel Geotest aufsetzt, wo du versuchst halt die Effekte dann zu nivellieren bzw. zu eliminieren. Aber, also auch wenn ich sozusagen immer um Inkrementalitätsexperimente werbe, ist es ein super krasser Aufwand. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das heißt, wenn man die Teamressourcen, die Agenturressourcen dagegen rechnet, die man braucht, um sowas ordentlich aufzusetzen, auch das Budget, ja. Man kann das jetzt nicht machen für ein Asset oder für eine kleine Kampagne mit irgendwie 10.000 Euro. Das geht nicht, sondern da reden wir dann schon über große Kampagnen, über viel Budget, entsprechende Auswertungen, Statistikauswertungen, Signifikanz und so weiter. Insofern, wenn Fan davon will, nur dazu sagen, der Aufwand ist natürlich auch brutal und insofern eignet sich's nicht immer. Deswegen ist der pragmatische Ansatz, den ihr oft fahrt, mit Sicherheit auch ein sehr guter und kann man ja auch gut Effekte ableiten, wie du sagst, vor allem in der agilen Methodik, wo ihr in der Lage seid, mal schnell auszuschalten, Assets zu ändern, Kampagnen-Mix auch zu ändern, ist es auch definitiv eine Möglichkeit, wie man sich sozusagen dem nähern kann. Der Vortrag nennt sich ja, wie ihr den Marketing-Mix mit mehreren sozusagen Funnel-Stufen und auch KPIs erfolgreich bespielt. Jetzt haben wir die ganze Zeit über KiaFlex gesprochen. Probefahrten hast du gerade schon nochmal erwähnt. Das ist ja eine andere KPI, ein anderes Ziel, das ihr verfolgt. Kannst du nochmal kurz erklären, wie ihr das unter einen Hut kriegt? Also ist es dann ein separates Budget? Auch da wieder die Frage, trennt ihr die Kampagnen, läuft das irgendwie in eine mit rein und wird dann sozusagen von Google auch automatisch mit ausgesteuert und ausoptimiert? Wie geht ihr da vor?
Also wir haben, das ist ein komplett anderes Budget, ja. Also KiaFlex hat an sich mit den anderen Kampagnen erstmal nichts zu tun. Es ist halt ein ganz anderer KPI und eine ganz andere Journey, was ich ja schon gesagt habe. Und das ändert dann auch vieles, ne? Also du kannst halt viel schwieriger den Erfolg so direkt messen. Also bei KiaFlex kann ich halt sagen, der Mensch hat wirklich ein Abo gemacht, ja. Und er wird das Auto jetzt bald bekommen, hat es genau. Bei Probefahrten ist es ja so, wir können es natürlich schon ableiten. Ne? Also ich kann gucken, wie viele Probefahrten wurden gebucht, wie viele Probefahrten wurden dann auch wirklich durchgeführt. Mhm. Und dann könntest du theoretisch auch nochmal abgucken, aber das sind ja dann immer nur Trends, die du quasi nebenlegen kannst, wie Leute haben dann gekauft oder finanziert oder was auch immer. Und die Kampagnen sind natürlich auch immer ein bisschen längerfristig angelegt. Da kannst du auch nicht so agil agieren. Also man müsste es, glaube ich, teilweise immer noch. Also wir shiften natürlich dann auch Budgets, aber es ist meistens so, dass wir eine Kampagne für ein Quartal planen mit einem festen Budget, in ganz vielen Kanälen, die natürlich dann irgendwie auch Sinn machen sollen und die auch passen sollen. Meistens bewirbst du ein Produkt, ne? Wenn es eine Produkteinführung ist, dann ist es relativ einfach. Oder manchmal, jetzt haben wir zum Beispiel eine Kampagne gerade laufen, wo halt 3 Produkte beworben werden, quasi als Elektrifizitätskampagne, ne? Also voll elektrische Fahrzeuge, wo es ein bisschen schwieriger ist, weil du halt dann mehr Zielgruppen machst, weil die Autos dann doch unterschiedlich sind, ne? Und da ist dann halt nur die Möglichkeit, wenn du halt guckst, du guckst halt die Performance und wöchentlich auch nur eigentlich und denkst dann so, okay, das performt nicht, wie wir wollen. Gerade wenn du auf den CPL guckst, ja, und das, der CPL ist dann halt wichtig, weil du hast dann halt, der Lead ist dann halt die gebuchte Probefahrt. Brutto oder netto, muss man halt auch immer noch im Auge behalten, weil man überraschenderweise ist da in der Conversion Rate auch manchmal ein ganz großer Unterschied. Also wenn du jetzt halt sagst, 100 Leute haben online dieses Probefahrtformular ausgefüllt, die werden ja dann kontaktiert. Es ist manchmal so, dass aber nur die Hälfte dann wirklich so am Ende die Probefahrt vereinbart. Und dann sind sie auch noch nicht hingegangen. Ne? Also du musst da schon immer mit einer Conversion Rate, es gibt keine Conversion Raten von 70-80%. Wir haben nur gemerkt, wir haben versucht, den Kia Flex Ansatz ein bisschen zu nehmen für eine Kampagne, für eine andere Seite, für den Niro EV. Und es hat erstmal gar nicht funktioniert. Ja? Also wobei wir es auch nicht einfach 1:1 kopiert haben, aber es hat nicht so funktioniert, wie erhofft. Also man hat gemerkt, man kann nicht die Skalierung von Kia Flex nehmen, das funktioniert da nicht. Das ist aber auch natürlich schwierig, weil das war ein anderes Produkt, das war ein anderes Umfeld, das war eigentlich ein höheres Budget. Aber man hat gemerkt, es funktioniert so nicht, weil eine Probefahrt ist halt eigentlich ein viel kleineres Commitment als ein Auto abonnieren, klar. Ja. Aber es ist auch eine andere Art von Interesse. Also du bist an einem anderen Punkt in deinem Kaufprozess. Ne? Und das hat so nicht funktioniert, wobei man kann sagen, es hat einfach länger gedauert. Ich glaube, nach 2,5 Monaten, oder leider die Kampagne vorbei war, waren wir eigentlich so weit, dass es funktioniert hat. Also wir hatten zum Beispiel gemerkt, wir brauchen qualifizierteren Traffic, brauchen besseren Traffic und der konvertiert dann auch sehr hoch. Wir hatten da zum Beispiel eine Conversion Rate von, ich glaube, 70%, was halt super ist. Du hast gemerkt, du hast zwar weniger Leute angesprochen, aber die richtigen halt. Aber das war nicht so einfach. Viel Testing auch dabei, ja.
Optimiert ihr auf Orders oder auf Value?
Ich weiß nicht genau, wie das...
Also vielleicht, um die Frage zu präzisieren, macht ja einen großen Unterschied vermutlich für euch, ob jemand ein Auto-Abo für ein Kia Picanto, hattest du vorhin mal genannt, abschließt oder ein EV9, der eine wahrscheinlich ja, 400 Euro, der andere, weiß ich nicht, 800, 900.
Die Orders eigentlich, muss ich sagen. Ja, okay. Das Value ist jetzt erstmal gar nicht so entscheidend, weil also Kia Flex natürlich soll ein rentabler Vertriebszweig sein oder Vertriebskanal sein, aber es war erstmal wichtig, es zu etablieren. Und eben auch den Leuten eine Chance zu geben, die vielleicht sagen, ja gut, ich will aber einfach kein Auto kaufen. Jetzt hier im Leasing ist auch nicht das Richtige für mich. Ich brauche aber ein Auto. Ich brauche aber ein Auto nur für 6 Monate oder ich brauche jetzt mein größeres Auto oder ich brauche jetzt gerade mein kleineres Auto. Oft ist es auch so, dass die Leute sagen, du, ich bin für ein Jahr in Frankfurt oder in Hamburg, ich brauche dann ein Auto. Und wenn ich wieder in einem Jahr ist mein Projekt hier beendet, dann brauche ich es halt nicht mehr. Und diese Flexibilität ist halt gut. Und denen halt eine Lösung zu bieten, ist halt super. Weil sonst würden die halt sagen, okay, Kia hat für mich kein Angebot, dann gehe ich halt woanders hin.
Die Gewinnmargen dahinter sind ja wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, es würde als Ausbaustufe jetzt nochmal so Ideen in den Raum geworfen Sinn machen, dass ihr vielleicht auf Value-Bidding auch geht,
perspektivisch. Kennt man sicherlich mal an. Ich meine, das ist ja sowieso, ich sag mal, das, was ich vorhin sagte, wir haben das entschlüsselt, ja. Also wir haben ein Angebot, das quasi immer funktioniert. Das ist natürlich super endlich, ne? Ist klar. Also es wird sich, die Antriebsstränge werden sich verändern, die Kunden verändern sich und die Autos verändern sich. Und das wird da auch passieren, ja. Man könnte sagen, wir müssen die Welle jetzt reiten, solange wir sie reiten können. Aber wir müssen auch schon schauen, wie sieht denn die nächste Welle aus? Das versuchen wir jetzt auch. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, voll elektrische Fahrzeuge im Auto-Abo, dachte ich auch, perfekt. Ne? Also du kannst den Leuten die Angst nehmen, sie müssen kein E-Auto kaufen, sie können es mal testen. Hat aber nicht so funktioniert, wie wir dachten. Weil die Leute, die ein E-Auto wollen, die kümmern sich, die informieren sich und die sind auch bereit, dann länger zu nehmen und vielleicht auch zu kaufen, zu finanzieren, wie auch immer. Und dass einer sagt, ich teste das mal, das hatten wir fast gar nicht in den Fall, muss man sagen. Und was auch interessant ist, muss ich sagen, tiefpreisige Angebote haben auch nicht so gut funktioniert. Das ist eh schwer umzusetzen. Also du kannst halt ein Auto für 200 Euro im Monat, ist nicht rentabel, kannst du nicht anbieten. Und die Leute, die das machen, sind auch eher Leute, die das Geld dafür haben. Die sagen, ich kann mir das leisten, weil du kriegst ja am Ende, ist es ja eine Miete. Ne? Also ja. Du mietest ein Produkt für einen Monat und danach ist es auch wieder weg. Ja? Das ist okay, du mietest eine Dienstleistung, aber viele Leute würden dann sagen, nee, ich will lieber finanzieren, damit ich auch in der Zukunft was von meinem Geld habe.
Was auch eine Milchmädchenrechnung ist, ehrlicherweise.
Das ist total, ja, aber
Finanzierungskosten und der Wertverlust ist ja trotzdem da.
Ja, also. Das ist auf jeden Fall so. Aber die Gespräche hat man ganz oft. Ja, ja. So, ja, das ist ja nett, was du da machst, aber mein Geld ist doch dann weg. Dann habe ich nichts. Doch, du hast doch einen Monat lang ein Auto gefahren. Und, aber das ist nicht so einfach. Das ist ja wie mit Mieten kaufen. Das kannst du lange diskutieren, ne?
Ja, ja. Absolut. Aber der Use Case, da bin ich bei dir. Also, hast du ja auch mal kurz überlegt, ein Auto abzuschließen, um so eine Überbrückungszeit sozusagen auch hinzubekommen, weil du halt das schnell abschließen kannst, all inclusive, also kannst du dich um nichts mehr kümmern und hast dadurch so ein bisschen Zeit gewonnen, um vielleicht dann eine Entscheidung für ein anderes Fahrzeug auch zu treffen oder wieder ins Leasing zu gehen oder in Kauf, wie auch immer.
Ja.
Eine Frage noch, die Branche jetzt auch aktuell relativ stark umtreibt, nicht erst seit gestern, schon seit geraumer Zeit, ist ja das Thema auch Cookie Loss. Da wollte ich nochmal mit dir drüber sprechen. Es betrifft ja alle Unternehmen gleichermaßen. Da gibt es ja von Google als auch Meta und allen anderen mittlerweile Mittel und Wege, wie man das so ein bisschen abfedern kann. Nicht so ganz komplett, aber zumindest mal teilweise. Stichwort Conversion APIs, Consent Mode, all die Dinge. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie viel Zeit und Arbeit investiert ihr da gerade oder ist das schon sozusagen alles abgehakt, zumindest zum Status quo?
So, das Problem der Conversion API mit dem Consent Mode war, dass es lange ein rechtliches Thema war. Das war gar nicht so leise. Wir haben es jetzt quasi durchbekommen, aber es gab viele Reservationen unserer Legal-Abteilung auf Datenschutzgründen.
Consent Mode meinst du?
Ja, genau. Okay.
Version 1, Version 2, über welche sprechen wir?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, jetzt Version 2 ist jetzt, glaube ich, okay. Ja, also von daher, wir haben lange mit Google gesprochen, haben es immer wieder abgelehnt, unsere Legal-Abteilung sagt, das geht, wir haben Bedenken, hin und her diskutiert, also es ist wirklich ein Problem. Wirklich schwierig.
Ja.
Ich kann es auch verstehen. Also ich meine, da geht es halt wirklich um ernste, auch um große Strafen. Man will ja auch, wir wollen ja unsere Kunden gar nicht irgendwie die Daten klauen oder sowas, aber da musst du halt wirklich safe sein. Ja. Und hat lange gedauert. Das haben wir jetzt, glaube ich, das Consent Mode ist, glaube ich, jetzt soweit durch. Das Problem ist aber, ich fand für mich immer die einzige Sache, die wirklich funktioniert hat, für mich war eben die Sache mit der First-Party-Data. Mhm. Natürlich, wenn du First-Party-Data hast, ist es die beste Datenmenge. Die Leute haben sich dazu bereit erklärt, dir ihre Daten zu geben. Da muss natürlich viel Vertrauen da sein. Ja, also ich meine, gut, es ist unterschiedlich. Manche Leute geben ihre Daten für alles her. Viele sagen, ich gebe dir meine Daten auf keinen Fall. Und wir wollen natürlich als OEM immer ein bisschen mit Seriosität anbieten und sagen, okay, wenn ihr uns die Daten gibt, nutzen wir natürlich nur für das und das. Und das ist auch so. Also da wird ganz, ganz, ganz penibel drauf geachtet. Das ist aber auch das Schwierigste, weil du musst den Leuten halt auch irgendwie, du musst denen halt irgendwie ein Incentive bieten. Warum soll ich dir denn meine Daten geben? Was bringt mir das denn wirklich? Ja, wir kennen das ja. Sobald du bei der Conversion irgendwie was einbaust, wo man sich registrieren muss, sinkt schon mal deine Conversion.
Das fängt ja beim Cookie-Banner schon an, ne? Also die Consent-Quote sozusagen ist bei
50%,
60%
nur. Also ich sage dir ganz ehrlich, gelöst ist das Problem nicht. Ja. Jetzt ist ja sogar die Rolle rückwärts gekommen, ne? Also dass ja irgendwie Google jetzt das Cookie bleibt ja irgendwie doch erhalten, wobei dann alle Agenturen gesagt haben, so, wir ändern nichts, es bleibt so, ja, wir empfehlen immer noch, dass ihr das so macht. Aber ich glaube, Google, die größte Empfehlung, die ich von Google bekomme, vielleicht verstanden habe, ist, dass man eigentlich versuchen soll, dass die Leute, die Kunden dann die Daten echt geben, ne? Und auch sich bereit erklären, dass man sie nimmt und nutzen kann und weiß es nicht. Also ich glaube, ich mache mir ehrlich gesagt lustigerweise nicht so große Sorgen, weil wir eigentlich jetzt schon viel mit Segmentierung und sowas arbeiten, was, glaube ich, das Problem auch lösen wird. Ich glaube gar nicht, dass du, das Reporting wird ein bisschen herausfordernder.
Genau.
Ja, ja, das ist, glaube ich, nicht nur ein Problem, wo du sagst, du kannst nicht mehr so genau reporten, aber da denke ich halt immer so, du musst ein bisschen mehr, nicht Sitzfleisch, aber ein bisschen mehr Geduld haben. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt, mal schauen. Weil am Ende kannst du es ja reporten, es dauert ein bisschen länger.
Ja, aber nicht 100%. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Hm. Ähnlicherweise, also ich bin ja auch ein Performance-Marketing-Kind, würde ich sagen, also immer im Performance-Marketing schwerpunktmäßig zu Hause gewesen und da hat man ja schon so ein bisschen den Anspruch, ich bin in der Lage, von der Impression über den Klick bis zur Conversion und dann vielleicht hinten noch irgendwie den Value mit einem CLV und keine Ahnung was zu reporten. Ne, das, was die Brand-Kollegen nie so richtig konnten, ne, wo die mal so ein bisschen neidisch rübergeschaut haben, ich sag's dann so, ja, hört mal auf mit eurem MMM, Media Mix Modeling. Wir sind in der Lage, hier daily, hier die perfekten Reportings über jeden Euro und Nachkommastelle. Wir wissen, wie wir unser Geld ausgeben. Das fällt jetzt trotzdem weg, ne? Weil, ich meine, also Consent Mode, okay, kannst du umsetzen. Conversion APIs alle anbinden. Versuchen deine Consent Quote im Cookie Banner irgendwie nach oben zu treiben, aber let's be realistic. Also, ich meine, über 60-65%, hat man wahrscheinlich trotzdem nicht. Ansonsten gerne hier im Raum mal die Hand heben, wenn jemand von euch über 65% hat. Das heißt, ich bin ja trotzdem in der Situation als Performance-Marketeer, dass ich in meiner Datengrundlage was verliere und nicht mehr 100% der Conversions auch zuordnen kann zu den Kanälen, generell nicht mehr 100% der Conversions sicher habe. Also ich meine, Google rechnet ja, modelliert ja am Ende auch nur. Dem kann man jetzt glauben oder auch nicht, wie gut Google das dann vielleicht irgendwie macht. Aber was ich sagen will, ist, also so ein bisschen Bauchgefühlfaktor würde ja mit reinkommen. Und das finde ich zumindest mal leicht ungewöhnlich, weil wir aus einer Welt kommen, oder zumindest in den letzten 10, 15 Jahren, wo man ja irgendwie den Anspruch hatte und es auch funktioniert hat, de facto, wirklich alles perfekt zu reporten. Was denkst du dazu?
Ja, also ich habe keine Lösung. Die würde ich dir jetzt gerne geben. Ich kann, glaube ich, sagen, dass wir eine relativ hohe Cookie-Acceptance-Rate haben. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, wir sind über 65%.
Ja?
Oh. Also eigentlich recht gut, ja. wenn wir so uns die Traffic-Zahlen angucken, dann versuchen wir das ja mal ein bisschen dazu zu rechnen. Ne? Also wenn du sagst, okay, es waren nur mal 10-20% der Leute auf der Website oder 25, die aber die du nicht tracken kannst. Ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, ich kann dir da jetzt auch keine Lösung nennen. Ich glaube, dass man, dass es eine Lösung gibt im Sinne von, dass du schon deine Performance irgendwie noch measuren kannst. Aber klar, man muss sich umgewöhnen. Also das ist schwierig und ich gebe dir recht. Gerade auch in asiatischen Unternehmen sind ja auch sehr bekannt dafür, dass sie auch nicht alles mit Daten belegen wollen und auch gerne alles reported haben wollen. Warum funktioniert das? Wir haben auch zum Beispiel so ein Trial-and-Error-Attitude, das ist eigentlich sehr schön. Also ich habe hier vorhin gesagt, wir können viel versuchen. Aber du musst am Ende schon immer sagen, auch wenn es nicht funktioniert, okay, kein Problem, aber warum hat es nicht funktioniert und zeig mir mal die Datenlage dazu. Das wird sicherlich herausfordern, naja, denke ich auch. Aber naja, ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, pass auf, wir machen
ganz viel. Das war nicht die Erwartungshaltung, aber...
Kann ich leider auch nicht sagen. Also wir haben, die Agenturen bieten mir natürlich ganz viele Lösungen, genau die du jetzt gerade aufgezählt hast. Die haben ja auch gar keine andere
Schuld. Das sind erst so die Hausaufgaben, die jeder machen muss. Ja. Und darüber hinausgehend wird es ein bisschen mehr mit Bauchgefühl, Freestyling, Erfahrung auch, also hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber natürlich schon so ein bisschen das, was die Brandkollegen, ja, wo man sie ein bisschen belächelt hat, gemacht hat in der Vergangenheit, ja, wir allokieren unser Budget hier so und so und so, dass man da halt mit Erfahrungswerten natürlich auch nach Möglichkeit Tests, sofern möglich, ist auch ein bisschen belegt hier und da, mit Uplifts, Brand-Uplifts, Inkrementalitätstests versucht zu belegen, aber die harte, reine Performance-Währung, so wird halt nicht mehr stattfinden.
Das hat die Erfahrung, ist aber wirklich wichtig. Weil wir haben, ich merke das ja, wenn ich jetzt überlege, was ich schon in den letzten 2,5 Jahren bei allen Kampagnen konntest du was mitnehmen. Und leider wirklich sogar bei denen, die vielleicht nicht so super funktioniert haben, fast noch mehr als bei den anderen.
Ja.
Und das wird wichtig sein, weil klar, logisch, weil ich meine, klar, die Produkte verändern sich, der Markt verändert sich, die Leute verändern sich, aber du kannst schon sagen, dass bestimmte Sachen funktionieren, jedenfalls immer bis zu einem bestimmten Grad. Und dann musst du halt erstmal das machen, ja. Du musst halt ausprobieren. Das ist so.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Manuel. Danke fürs dabei sein.
Ja, vielen Dank. Mir auch, danke.
Und danke an euch fürs Zuhören. Ja.